Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Ja, wir freuen uns, dass wir Gemeinschaft haben miteinander. Und auf die Botschaft, die uns der Heilige Geist ins Herz gelegt hat, ich glaube, dass die uns viel Substanz vermittelt wird. Geist und Leben. Das Wort Gottes ist Geist und Leben. Warum wurde Gott ein Mensch? Das müssen wir uns ja fragen. Und ich habe ja gesehen in deiner Botschaft gestern, wenn man die Menschen fragt, warum feiern wir Weihnachten oder was hat Weihnachten für Bedeutung, dann wissen es die meisten nicht. Und die allermeisten, noch viel Meisterer, wissen nicht, warum Gott ein Mensch wurde. Warum wurde Gott ein Mensch? Ich habe es so eingeteilt, wir können über den Rettungsplan Gottes nicht reden, wenn wir nicht über die Schöpfung, den Fall und den Erlösungsplan erst reden. Aus dem Grunde möchte ich kurz ein Fundament legen, was war eigentlich der Grund, warum Gott Mensch geworden ist. Dann das nächste ist, ich habe mit Adnan diskutiert, was könnte der Grund sein, dass Gott Mensch wurde? Er hat sich vollkommen mit uns identifiziert, vollkommene Identifikation. Das war der erste Grund. Er hat uns ein Vorbild gegeben. Er sagt immer, wer mich sieht, hat immer gesagt, der Herr Jesus sieht den Vater. Er wollte uns den Vater zeigen, leibhaftig, dass wir eine Vorstellung haben von Gott, weil Gott ist unsichtbar, niemand hat ihn je gesehen. Und er ist gekommen als der Erlöser, er hat uns erlöst von verschiedenen Dingen. Wovon genau, das werden wir uns gleich noch anschauen. Wir kommen zunächst zu Schöpfung, Fall und Erlösungsplan. Da gehe ich relativ schnell drüber, weil wir kennen diese Geschichte ja eigentlich alle. Aber ich möchte es trotzdem kurz erwähnt haben. Zunächst müssen wir erkennen, dass Gott alles geschaffen hat, was existiert. Nichts ist von selber geworden. Dieser Urknall und die Evolutionstheorie ist ein Irrtum. Ist ein Irrtum. Alles, was existiert, hat Gott geschaffen. Die Schrift sagt es uns. Alles, was man sieht, ist aus nichts geworden durch das Wort Gottes. Wir lesen im ersten Buch Mose von drei Schöpfungsakten Gottes. Drei Schöpfungsakte Gottes. Himmel und Erde, tierisches Leben und menschliches Leben. Himmel und Erde, 1. Mose 1,1, so geht's los. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Ja, Gott ist ohne Anfang, ohne Ende und plötzlich berichtet die Schrift von einem Anfang. Und hier sehen wir den Anfang von Zeit und Raum. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dann tierisches Leben, 1. Mose 1,20, und Gott sprach, es sollen die Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln und die Vögel sollen über der Erde fliegen unter der Wölbung des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und alle sich regenden lebenden Wesen, von denen die Wasser wimmeln nach ihrer Art und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Es gibt nur ein paar Vögel, die nicht fliegen können, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Menschliches Leben, 1. Mose 1,26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Der Mensch entwickelte sich nicht, er wurde geschaffen. Das ist die Wahrheit. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Stell dir mal vor, hier ist Gott und er schafft zu seinem Ebenbild ein Wesen, das er Mensch nennt, zu seinem Ebenbild. Was für eine gigantische Vorstellung. Uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen und über ihre Frauen. Das ist jetzt hier vergessen worden, aber eigentlich steht's drin, müsste es drinstehen eigentlich. Gell? Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Wann Gott dieses Universum geschaffen hat, wissen wir nicht. da uns die Heilige Schrift keine Zeitangaben erlaubt, um dies zu bestimmen. Wir wissen es nicht, Geschwister. Und jeder, der sagt, er weiß es, der sagt nicht die Wahrheit. So, nachdem Gott den Menschen geschaffen hatte, gab er ihm ein Gebot, um seinen Gehorsam zu prüfen. Weil Gott den Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen hat, mit einem freien Willen sich zu entscheiden, wie es er für richtig hält, und weil es er nicht gewusst hat, was richtig und falsch ist, hat es ihm Gott gesagt. Und deswegen hat Gott mit ihm Gemeinschaft gehabt. Er musste das lernen, was richtig ist und was falsch ist. 1. Mose 2,16, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Nicht körperlich, sondern geistlich, getrennt von Gott. Und genau dieses eine Gebot übertrat der Mensch. Ja, wenn du jemanden sagst in so einer Runde, du darfst jetzt an alles denken, bloß nicht an rosa Elefanten. Schon ist passiert. Jeder stellt sich einen rosa Elefanten vor. So sind wir Menschen. Und Gott sagt, du darfst alles, nur das nicht. An nichts anderes hat er gedacht, nur das, nur das, nur das. Genau dieses eine Gebot übertrat der Mensch. Wie schrecklich muss es für Gott gewesen sein, dass der Mensch dem Teufel mehr vertraute als ihm, seinem Schöpfer. Verstehen wir, Gott ist nicht der Mr. Obercool. Wir lesen vom 1. Mose bis zur Offenbarung, dass Gott Gefühle hat, dass er ein eifernder Gott ist. Du musst dir vorstellen, wir feiern ja heute das Ereignis, dass Gott in seinem Sohn für uns Mensch geworden ist und sein Leben für uns gegeben hat, so sehr liebt. Dich und mich, Gott. Und er möchte natürlich, dass diese Liebe erwidert wird. Jetzt hat der erste Mensch, den er geschaffen hat, aus Liebe dem Teufel mehr vertraut und geglaubt als ihm. Was muss das für Gott für ein schreckliches Ereignis gewesen sein? Auch wenn er es vorher gewusst hat. Aber in dem Moment, denke ich mal, was passiert ist, war es wirklich ein magern Schwinger hoch drei für Gott. 1. Mose 3,1, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt? Zu Jesus sagt er, wenn du Gottes Sohn wirklich bist, hat Gott wirklich gesagt, geistliche Brandstiftung nennt man sowas. Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Schau mal her, eine subtile Lüge. Eine subtile Unterschiebung von falschen Tatsachen. Da sagte die Frau im 1. Mose 3,2, da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Keineswegs. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Oder andersrum gesagt, ihr entscheidet dann, was richtig und falsch ist. Nicht mehr er. Ja? Ihr selber entscheidet das dann. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Natürlich war Gott nicht überrascht, dass dies passiert ist. Ist er doch der allwissende Gott, der das Ende vom Anfang her schon kennt. Deswegen hatte Gott vorgesorgt und hat schon hier seinen Rettungsplan offenbart. 1. Mose 3,14, und Gott, der Herr, sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh, und unter allen Tieren des Feldes, auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen, alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Es ist interessant, dass hier steht, Feindschaft zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Wir lesen später von Jesus Christus, dass er zu den Pharisäern sagt, ihr Schlangenbrut. Das sind nämlich der Same des Teufels, ihr Schlangenbrut. Matthäus 1, 21, und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Und in Hebräer 2, 14 lesen wir, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Der Teufel hat die Macht des Todes gehabt. Er hat die Schlüssel der Hölle und des Todes gehabt. Die hat ihm Jesus abgenommen. Die hat er nicht mehr. Die hat jetzt Jesus wieder. Der Teufel hat nicht mehr die Schlüssel des Todes und der Hölle. So, der zweite Grund, also eigentlich muss man sagen, der erste Grund, das war jetzt einmal das Fundament, dass wir verstehen, warum braucht Gott einen Erlösungsplan? Warum muss Gott seinen Sohn senden, um uns zu erlösen? Die Frage ist, warum hat sich Gott nicht ganz einfach auf die Erde gebeamt? Ja, hat das schnell erledigt, in einer Stunde, komm, legt's mich um, und dann ist die Sache erledigt und dann beam ich wieder zurück. Warum wurde er als Mensch geboren, so wie jeder andere Mensch auch? Stell dir mal vor, Gott, das wäre eine Leichtigkeit gewesen, für Gott sich auf die Erde zu beamen und dann dieses Opfer zu bringen. Nein, er wird Mensch, als Baby geboren. Vollkommene Identifikation. Er hat sich vollkommen mit uns identifiziert. Er wollte denken wie wir, er wollte fühlen wie wir, er wollte reden wie wir, er wollte sein wie wir, damit er uns besser verstehen kann. Weil wir müssen uns vorstellen, vor der Geburt Jesu in Bethlehem war er das Wort, das ewige Wort beim Vater. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort wurde Fleisch. Er war das Wort und jetzt hat er Fleisch angenommen, so wie du und ich Fleisch haben. Er wurde als Mensch geboren, so wie jeder andere Mensch aus Lukas auch. Lukas 2, 7, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Gott wird Mensch als Baby in Windeln, der in die Windeln macht. Gott macht in die Windeln. Er, obwohl Gott, wurde wirklich Mensch. Er wurde müde, hungrig und schlief. Er betete in Abhängigkeit von Gott, war von Gott verlassen und starb. Als Gott am Kreuz die Sünde dieser Welt auf Jesus gelegt hat, musste er sich von ihm abwenden. Und es war für Jesus das erste Mal in seiner ganzen Existenz, dass Gott, der Vater, sich von ihm abwendet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war der Gerechte, moralisch von einer anderen Ordnung als alle, der zweite Mensch aus dem Himmel. Und jetzt müssen wir was begreifen. Hier ist ein Prinzip, das uns Gott eröffnet. 1. Korinther 15, 45. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Und wenn wir jetzt weiterlesen, heißt es hier im Vers 46, aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. 1. Korinther 15, 47, der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Wir wissen, Gott hat den Menschen aus Staub gebildet und hat ihm seinen Odem eingeblasen. Der zweite Mensch vom Himmel. Der erste Mensch war irdisch von der Erde, der zweite vom Himmel. Und jetzt sagt Gott Folgendes, wie der Irdische, so sind auch die Irdischen. In ihm haben wir unsere Identität in Adam. Wenn wir Jesus Christus nicht haben, ist unsere Identität in Adam. Und Adam ist abgefallen von Gott, ist in Sünde gefallen. Und wir brauchen von dieser Sünde Erlösung, wir können uns selber nicht erlösen. So sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Wenn du von Neuem geboren wirst, wenn du dein Fleisch ans Kreuz bringst und neues geistliches Leben empfängst von Gott, bist du wie Jesus, bist du wie der Himmlische, wie der zweite Adam. und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, hoffentlich ist es nicht mehr unser Image, unser Verhalten, unser Wesen, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen, jetzt als Anzahlung schon durch den Heiligen Geist und schließlich, wenn wir verherrlicht sind, mit Christus auch seinen verherrlichten Leib, den himmlischen Leib. Der Mensch hat durch seine Übertretung, seinen Ungehorsam Gott gegenüber, seinen Stand verloren, ist in Sünde gefallen und ist dadurch von Gott getrennt, ja, auf ewig getrennt. Warum? Gott musste den Menschen aus seiner Gegenwart, aus dem Garten Eden, wo Gott mit dem Menschen Gemeinschaft hatte, vertreiben, weil der sündige Mensch konnte nicht mehr in Gemeinschaft mit dem heiligen Gott sein. Und damit er ja nicht vom Baum des Lebens noch isst, hat der Engel mit flammenden Schwertern vor das Paradies gestellt, dass der Mensch keine Gelegenheit hat, ewig zu leben in diesem elenden, verdammten, gefallenen, verlorenen Zustand. Römer 6, 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das, was wir in Adam erben, ist der Tod. Aber was wir als Gnadengabe Gottes empfangen in Christus Jesus, ist ewiges Leben, Geschwister. Das versteht diese Welt nicht, weil das Torheit ist für diese Welt. Damit sich Gott in seinem Sohn Jesus Christus vollkommen mit uns Menschen identifizieren konnte, wurde er selbst Mensch. Gott wollte verstehen, wie wir fühlen, denken und sind. Jesus Christus hat alle seine Privilegien, die er hatte, bevor er Mensch wurde, aufgegeben, um sich voll und ganz mit uns Menschen zu identifizieren. Einige sagen, ja, der Sohn Gottes, der kann doch kein Beispiel sein für uns, der versteht uns ja überhaupt gar nicht. Der hat ja keine Ahnung, wie es uns geht, was wir täglich durchmachen. Doch, er hat nämlich seine göttliche Majestät im Himmel gelassen und ist ein hilfloses Baby geworden. Vollkommen abhängig von seinem Vater im Himmel und dessen Geist in ihm. Vollkommen abhängig. Und das werden wir gleich beim nächsten Punkt nochmal ganz deutlich sehen, was der zweite Grund war, warum Gott Mensch wurde. Also, er hat seine göttliche Majestät im Himmel aufgegeben, Geschwister. Was er nicht aufgegeben hat, ist seine Identität als Gott. Er hat nicht seine Identität aufgegeben. Er hat seine Allmacht aufgegeben, aber nicht sein Wesen. Nicht sein Wesen. Philipper 2,5, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Ändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes. Werdet wie Christus. Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Der es nicht festhielt und sagt, das ist mein Vorrecht, das ist mein Privileg, ich bin doch Gott, der Sohn, ich bin doch Gott, das Wort. Aber, Vers 7, Philipper 2, er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, doch in der Gesinnung Gott und doch der Erscheinung nach Mensch. Vers 8, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und jetzt überlegt ihr mal, Jesus Christus hat dieses Fleisch angenommen. Und dann heißt es von ihm, obwohl er Gottes Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Durch Leiden kommt Gehorsam, durch Gehorsam kommt Prägung, kommt Herrlichkeit. Und das hat Jesus Christus alles durchgemacht. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Warum ist Gott Mensch geworden? Erstens, um sich voll mit uns zu identifizieren. Der zweite Grund ist, um uns ein Vorbild zu geben, dass wir nicht verzweifeln in dieser Welt. Weil Jesus ist für uns ein Vorbild, der Erstgeborene unter vielen Geschwistern. Vor dem Kreuzestod und der Auferstehung war er der Eingeborene, gell? Und nach der Auferstehung ist er der Erstgeborene. Und er ist uns ein Vorbild. Wir können auf Jesus schauen, wenn wir verzweifeln, wenn wir in Schwachheit kommen, wenn unser Glaube ganz auf den Nullpunkt sinkt. Dann können wir auf Jesus schauen, weil er ist uns ein Vorbild. Als Mensch hat er alles mitgemacht, alles, was uns je widerfahren könnte. Jesus Christus ist uns in allem ein Vorbild, in seinem Leben und in seinem Tod. 1. Petrus 2,21, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Schau, hier sagt uns Gott, warum auch unter anderem er Mensch wurde in seinem Sohn, damit er uns ein Beispiel hinterlässt, dass wir ihm nachfolgen können, dass wir ein Vorbild haben. Wir Menschen brauchen immer Bilder. Wir haben die linke und rechte Hirnhälfte in unserem gesunden Menschenverstand, ja. Aber wir brauchen Bilder, wir brauchen Vorbilder, um nacheifern zu können. Darum ist es so wichtig, dass wir auch, wir reifen Christen, Vorbilder sind für andere. Vers 22, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mensch, in seinem Mund gefunden worden. Also er hat nicht gelogen und betrogen. Er hat keine Sünde getan. Der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Gestern mich erinnert und habe ein Gespräch gehabt, bisher, wie schnell wir uns in unseren Emotionen herausfordern lassen. Ich bin hier da weggefahren vor einigen Wochen und dann ist einer so ein Cowboy mit seinem Dickschiff aus München, hupt der hinter mir, war nur 3 Kilometer weg, wo ich da um die Kurve fahre. Ich hau die Bremse rein, springe aus dem Auto und sage, was hast jetzt du zu huppen da? Und nachher habe ich mich so geärgert über mich. Jesus hat sie anspucken lassen, hat nicht zurückgespuckt. Und Geschwister, da dran müssen wir arbeiten, genau da dran. Haben wir schon sein Wesen sanftmütig, von Herzen demütig? Hat hier der Heilige Geist schon was ausrichten können? Der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte und so weiter. Vers 24, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, Gell, denkt dran. Der Schmetterling kann dir auf den Bauch kriechen, ja natürlich. Muss der? Nein, muss er nicht. Aber er kann. Und du musst nicht sündigen. Du kannst, aber du musst nicht. Der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. Das ist noch ein eigenes Thema, das wird falsch interpretiert. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist aber noch ein anderes Thema. Das wollen wir jetzt nicht aufgreifen. Das wäre ein weiteres Fass, das wir hier aufmachen. Vers 25, denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Wir sind in der falschen Richtung unterwegs gewesen und Adnan hat uns gesagt, so oder so sind die Menschen dumm. Entweder aus Gottes Sicht oder aus der Sicht dieser Welt. Ja? Und aus Gottes Sicht sagt Gott, ihr geht in die Irre wie Schafe, aber jetzt seid ihr zurückgekehrt, Ist Jesus nun Mensch oder Gott? Wenn dich jemand fragt, ist jetzt dieser Jesus Mensch oder Gott? Was ist er jetzt? Er ist beides. Er ist der Mensch Christus Jesus, 1. Timotheus 2,5, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch Christus Jesus. Verstehen wir, Geschwister? Jesus Christus, das Wort Gottes, bevor er Fleisch angenommen hat, Mensch wurde, war der nicht in einem physischen Leib. Er war das Wort Gottes, er war Geist, Gott ist Geist. Aber jetzt wird ein Mensch, nimmt Fleisch an, stirbt und steht auf und erhält den ersten Auferstehungsleib, damit er in allem der Erste sei. Jesus Christus ist jetzt im Himmel als Mensch, ganz Mensch. So wie du und ich als Mensch in den Himmel kommen werden, mit einem Auferstehungsleib. Er ist Mensch und ist doch Gott. Aber auch der wahrhaftige Gott, 1. Johannes 5,20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen, den Vater im Himmel. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Wir sind in Gott, dem Schöpfer aller Dinge, dem einzigen wahren, allmächtigen Gott. In Christus Jesus sind wir in Gott. Ohne Christus Jesus sind wir gar nichts. Sind wir verloren. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, das ist Gott in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Jesus Christus ist das wahrhaftige Leben, ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. So, jetzt kommen wir zum dritten und letzten Punkt, der Erlöser. Erster Punkt, warum Gott Mensch wurde, weil er sich voll mit uns identifiziert hat. Zweiter Punkt, weil er uns eine Hoffnung geben wollte, ein Vorbild. Er wollte, dass wir jemanden haben, auf den wir schauen können. Er ist unser großes Vorbild. Und jetzt, weil er uns erlöst hat. Wir konnten uns selber nicht retten. Gott musste uns retten. Jetzt sehen wir Jesus Christus und Gott als Mensch in seiner Rolle als Erlöser. Gemäß den Aussagen im Brief an die Hebräer im Kapitel 2 sehen wir insbesondere folgende vier Gründe, warum Christus der Sohn des Menschen wurde. Hebräer sagt uns vier Gründe zu dem Punkt. Erstens, der für alles den Tod schmeckte. Der Sünde sollt ist der Tod. Und er hat diesen Tod auf sich genommen. Zweitens, den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Jesus hat den Teufel besiegt. Wir müssen keine Angst mehr haben vom Teufel. Aber wir müssen dem Teufel widerstehen. Wir haben nicht die Aufgabe, den Teufel anzugreifen, zu attackieren. Wir haben die Waffenrüstung Gottes, um zu widerstehen. Wir führen keinen Angriffskrieg. Wir widerstehen. Unsere Waffen sind Waffen des Schutzes. Widersteht dem Teufel, aber demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes und widersteht dem Teufel. Dann wird er von euch fliehen. Er muss fliehen. Den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Dritter Grund, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Und schließlich viertens, um denen zu helfen, die versucht werden, weil er uns Vorbild ist, weil er uns hilft, wenn wir versucht werden. Im zweiten Brief an Timotheus, Paulus seine Briefe sind ja sowas von genial. Im zweiten Brief an den Timotheus, den der Paulus schreibt, lesen wir, dass unsere Hilfe und die Quelle unserer Kraft in einer Zeit des allgemeinen Niedergangs und Abfalls folgende sind. Ich habe es, glaube ich, letztes Mal oder vorletztes Mal gesagt. Warum ist die Kraft für uns am Kreuz? Weil wir dort unser schwaches Fleisch kreuzigen. Und jetzt kann Gott in uns und durch uns stark sein. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Dann stehe ich Gott nicht mehr im Wege mit meiner scheinbaren Stärke. Also, wir lesen hier, dass unsere Hilfe und die Quelle unserer Kraft in einer Zeit des allgemeinen Niedergangs und Abfalls folgende sind. Ich habe mich mit Adnan am Freitag unterhalten über die aktuellen Entwicklungen hier, dass dieser Wahnsinnige da in Berlin in den Weihnachtsmarkt rast, vorher den polnischen Fahrer umbringt. Eigentlich können wir aus der Perspektive Gottes sagen, ja, wir wissen es eigentlich, Gott hat es uns vorausgesagt. Wir werden das nicht ändern. Das ist auch nicht unsere Aufgabe, das zu ändern. Wir können für die Menschen und diese Welt beten, aber wir werden diese Welt nicht transformieren. Und wir dürfen nicht verzweifelt sein, weil sowas passiert und uns die Freude nehmen lassen. Wir schauen nach oben. So, die Quelle unserer Kraft ist das Wort Gottes, der Heilige Geist, die Gnade Christi, der Glaube, die Trennung von Gefäßen zur Unehre, die sichere Belohnung des Herrn und die Treue und Macht des Herrn Jesus Christus. Welch Geheimnis offenbart uns der Paulus in diesem Brief an Timotheus? Lasst uns das ganz kurz mit Bibelstellen hinterlegen aus diesem herrlichen Brief an Timotheus. Erstens das Wort Gottes. 2. Timotheus 1,13. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Halte das fest. Das Vorbild der gesunden Worte. Halte fest am Wort. Entwickle eine Liebe zur Wahrheit. Halte fest dran, weil der Teufel will es dir rauben. Zweitens, der Heilige Geist. 2. Timotheus 1,7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Sprich, hier zunehmende Gewaltherrschaft, Attentat in Berlin und so weiter und so weiter. Gott möchte nicht, dass wir uns fürchten mit dieser Welt, sondern hat uns einen Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht gegeben. Aus der Kraft des Heiligen Geistes können wir dieses Leben in einer Zeit des allgemeinen Niedergangs und Abfalls überstehen. Drittens, die Gnade Christi. 2. Timotheus 2,1. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Also in Christus ist eine Gnade, in seinem Sohn Jesus Christus bietet uns Gott die Erlösung an, die Errettung an. Das ist Gnade, weil wir haben das nicht verdient. Verdient haben wir, du und ich, den Tod. Aber den ist Gott in seinem Sohn am Kreuz gestorben. Und aus dem Grunde sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Wenn du dich selber verdammst, wenn dein Gewissen dich verdammt, dann sei dir bewusst der Gnade, die in Christus Jesus ist. Er tritt für uns ein vor dem Thron Gottes als Fürsprecher, der Herr Jesus. Wenn wir gesündigt haben und wenn wir um Verzeihung bitten, wenn wir Buße tun, dann tritt er für uns ein. Der Glaube ist das Nächste. 2. Timotheus 1,5. Wir sind nur im Timotheusbrief, nirgendwo anders. Wenn man das dann einmal mit beleuchtet, dann wird man sehen, wie phänomenal inhaltlich gehaltvoll die Briefe von Paulus sind. Der Glaube, 2. Timotheus 1,5, denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir. Ungeheuchelter Glaube heißt volles Vertrauen auf Gott. Nicht, wenn es eng wird, dann helfen wir irgendwie selber. Das ist, dann produzierst du einen Ishmael, das ist nicht Gott. Das ist nicht Gott. Vertraust du gerade, wenn es darauf ankommt, auf Gott? Ungeheuchelter Glauben, das meint er hier. Ungeheuchelter Glaube vertraut in jeder Situation auf Gott. In dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte, ich bin aber überzeugt auch in dir. Weil wir sehen hier, wie wichtig Vorbilder sind. Großmutter und Mama waren im Glauben. Die Trennung von Gefäßen zur Unehre. Ja, was jetzt? Ja, der Paulus sagt, ich bin den Griechen ein Grieche, den Juden ein Jude geworden, aber ich habe nicht ihre Sitten angenommen. Ich bin nicht einer geworden von ihnen, sondern ich habe mich ihnen auf Augenhöhe genähert. Das meint er. Aber lass dich nicht beschmutzen. Das Gefährliche ist ja, wenn du ein bisschen dreckiges Wasser nimmst und in ein Glas sauberes Wasser ein bisschen was reinschüttest, ist das ganze Glas verdorben, ist alles dreckig. Also lass es nicht an dich heran, reinige dich von diesen Gefäßen zur Unehre. Da heißt es im 2. Timotheus 2,20, in einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn du dich reinigst, bist du ein Gefäß zur Ehre. Wenn du dich beschmutzen lässt, wirst du ein Gefäß zur Unehre. Also wir müssen aufpassen. Sage mir, mit wem du umgehst, gell? Und ich sage dir, wer du bist. Beeinflusst du in der Kraft des Heiligen Geistes im Gebet oder wirst du beeinflusst? Und dann wirst du beschmutzt und dann wirst du ein Gefäß zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereit. Wie herrlich die Zusagen unseres Herrn. Schließlich der nächste Punkt, die sichere Belohnung des Herrn. Also das alles gibt uns Kraft für unser Leben. Gell? Da sind wir jetzt gerade an dem Punkt, weil Jesus uns erlöst hat von dieser Welt, aus dieser Welt. 2. Timotheus 4,7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet und habe den Glauben bewahrt. Und jetzt sagt er im Vers 8, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Wenn du vor dem Herrn stehst, gibt es Siegeskränze. Ein Siegeskranz ist der Siegeskranz der Gerechtigkeit, weil wir sind gerecht gemacht in Christus Jesus, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch am Bernhard, am Adnan, am Max, der Paula, am Gunti und am Michael. Und an Johannes. Johannes auch, ja, Johannes auch. Und der Clara und der Sergio. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Du wirst auch den Siegeskranz der Gerechtigkeit vom Herrn bekommen. So, wir kommen zur Treue und Macht des Herrn. 2. Timotheus 2,13. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Verstehen wir, wenn wir als seine Geschwister untreu sind und Gefäße zur Unehre werden, dann lässt er sich nicht beschmutzen von uns. Er bleibt rein, er bleibt gerecht, er bleibt treu, er bleibt sauber. Er bleibt sauber. 2. Timotheus 2,19, doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Nicht, dass, das wird oft falsch interpretiert. Wenn du untreu bist, bleibt er treu. Ja, sag mal deiner Frau, ich war untreu, aber du bleibst mir ja treu, gell? Die wird das Nudelholz über den Schädel zerren. Und Gott, der sein Leben für dich investiert hat, glaubst du, der macht nichts. Ja. Das ist falsch interpretiert. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Ja schon, er bleibt treu in seinem Wesen, aber dir bleibt er nicht treu. Dir haut das Nudelholz drüber. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, steh ab von der Ungerechtigkeit. Wenn du sagst, Jesus ist mein Erlöser, steh ab von der Ungerechtigkeit. Und wenn es passiert ist, tue Buße. Johannes der Täufer sagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Es ist in dir und in mir. Tu Buße. Betrübe doch den Geist Gottes nicht, der in dir Wohnung genommen hat. Übrigens ist dein Leib der Tempel des Heiligen Geistes. Was machst du mit deinem Leib? Zusammenfassung. Schöpfung, Fall und Erlösungsplan. Gott hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen. Wir waren wie unser Vater Gott. Lass das einmal wirken auf dich. Wir waren wie unser Vater Gott zu seinem Ebenbild geschaffen. Wir haben dem Teufel mehr vertraut als unserem Vater und haben Gottes Gebot übertreten. Durch diese Sünde konnten wir keine Gemeinschaft mehr mit unserem Vater haben. Gott hat in seiner Weisheit und Liebe zu uns einen Erlösungsplan entwickelt. Vollkommene Identifikation. Gott wurde in seinem Sohn Jesus Christus ein Mensch wie du und ich, aber ohne Sünde. Jesus war ganz Gott, aber er hat sich seiner göttlichen Majestät und Macht vollkommen entäußert und wurde ganz Mensch. Er hat sich damit voll mit uns identifiziert. Ein Vorbild. Jesus hat sich ganz und gar vom Vater und seinem Geist abhängig gemacht. Ihr erinnert euch daran, er sagt, ich tue nichts von mir aus, nur was ich den Vater tun sehe. Ich rede nichts von mir aus, nur was ich den Vater reden höre. Weil wer sich selber, wer seine eigene Botschaft verkündigt, sagt die Schrift, der sucht seine eigene Ehre. Aber wer das Wort dessen verkündigt, der ihn gesandt hat, der sucht seine Ehre. Er war dem Willen des Vaters gehorsam und hat nie etwas aus eigenem Willen getan. Er hat ein vollkommenes Leben geführt aus der Kraft von Gottes Heiligem Geist. Nicht, weil er als Gott der Sohn auf dieser Erde war, sondern weil er dem Geist Gottes gehorsam war. Damit ist der Herr unser großes Vorbild und macht uns Mut, ihm nachzufolgen und zu werden, wie er ist. Er macht uns Mut. Er sagt, es geht, verzweifle doch nicht. Steh auf wieder, vertraue, glaube, geh weiter, ich gebe dir doch die Kraft. Der Vater im Himmel lässt Situationen zu, lässt dem Teufel einen gewissen Freiraum, um dich vorzubereiten für die Ewigkeit. Weil schließlich möchte er mit dir und mir die Ewigkeit verbringen. Und er möchte, dass unser Charakter geschliffen wird, Das Erste, was wir beim Militär gelernt haben, war Gehorsam. Geschliffen bis zum geht nicht mehr. Gehorsam. Weil wenn eine Gefahrensituation ist, kann der Vorgesetzte mit dir nicht diskutieren, warum du jetzt das Gewehr laden musst. Da muss er vertrauen, dass du gehorsam bist. Wir haben natürlich ein geistliches Gewehr, das Wort Gottes. So, und jetzt schließlich in der Zusammenfassung die Aufgabe als Erlöser. Jesus ist für uns stellvertretend den Tod gestorben, den wir, du und ich, verdient haben. Er hat den Teufel entmachtet, der die Schlüssel des Todes und der Hölle hatte. Jesus hat als Gott im Fleisch die Sünden der Menschen gesühnt, sodass wir aus Gnade frei sind. Ist es nicht herrlich? Er steht uns in der Versuchung bei und tritt für uns beim Vater als Beistand ein, als Fürsprecher, wenn wir gesündigt haben und Vergebung brauchen. Wenn wir Buße tun, wenn es uns leid tut, wenn wir die Gebote Gottes nicht gehalten haben, die wir aus Liebe halten wollen und wir daneben kauen haben, tut es uns leid und dann bitten wir um Vergebung. Und zu gern ist der Vater bereit, uns zu vergeben und sagt, auf geht's, weiter geht's, packen wir's. Schau nicht nach hinten, schau nach vorne. Ja, Jesus ist unser Urgrund, Jesus ist unser Fundament, aber er ist unsere Hoffnung. Wir schauen auf ihn als unsere Hoffnung, in erster Linie. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.